Heute ist der Tag gekommen.
Endlich ist es soweit.
Wir haben schon die ganze Zeit darauf gewartet.
Es war von Anfang an der große Plan.
Es war und ist unser größter Plan überhaupt.
Vielleicht war das sogar der Beginn der Idee. Oder?
Oder? Ja, vermutlich. Hallo zusammen.
Hallo.
Wir sind's wieder, die zwei Irren von dem Horror-Movie-Podcast.
Blutkreislauf, der Name.
Genau, und heute haben wir einen besonderen Film, zumindest für uns einen besonderen Film, ausgesucht oder dabei. Den hatten wir von Anfang an, eben wie schon erwähnt, schon auf der Liste.
Weil den Film fanden wir besonders gut. Ich glaube, das war einer der ersten Horrorfilme, den wir zusammen angeschaut haben und danach auch das erste Mal so richtig heftig danach philosophiert und diskutiert haben. Und Neil, du hast da ja auch diese super Filmphrase entwickelt. Aber die erzählen wir dann erst später, oder?
Die erzählen wir erst ein bisschen später. Die haben wir ja schon mal in einer früheren Folge erwähnt.
Stimmt.
Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich glaube schon.
Vielleicht weiß es der ein oder andere schon, aber wir werden noch drauf kommen. Wir werden noch drauf kommen, bei diesem Film kommen wir auf jeden Fall. Wir kommen noch drauf.
Aber ich glaube, jetzt haben wir unsere Hörer und Hörerinnen lange genug auf die Folter gespannt. Neil, welchen Film packen wir denn heute aus?
So, also heute geht es um den Film Orphan,
das Waisenkind.
Das ist ein amerikanischer Psycho-Horrorfilm von 2009.
Genau, und der ist wirklich gut gemacht und hat so, was ich besonders mag, am Ende diesen Wow, nein, erzähl keinen Scheiß-Effekt. Also man schaut den Film an und am Ende denkt man, puh, und deswegen müssen wir auch eine riesen Spoiler-Werbung, Entschuldigung, nicht Werbung, sondern eine Warnung aussprechen.
Genau.
Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihn ansehen wollt, dann hört diese Folge jetzt bitte noch nicht an, sonst könnt ihr uns überhaupt gar nicht mehr leiden.
Richtig, ihr habt ja die Möglichkeit, noch ein paar andere Folgen erstmal zu hören oder euch den Film gleich mal reinzuziehen. Orphan, das Waisenkind, ist ja bei Amazon, glaube ich, und so Prime auf jeden Fall zu kriegen, beziehungsweise Netflix ist ja, glaube ich, momentan nicht drin, ne?
Aber ich glaube nicht, nee.
Aber man kann ihn ja auf jeden Fall irgendwie irgendwo herbekommen und anschauen. Und ist auch wirklich sehr zu empfehlen.
Ja.
Muss ich sagen, ist sehr zu empfehlen, weil, wie Sibine gerade schon gesagt hat, am Ende gibt es auf jeden Fall einen Effekt.
Nein!
Das kann nicht sein.
Und es ist immer herrlich, wenn sowas passiert, oder?
Ja. Das ist auf jeden Fall herrlich. Aber, genau, wie schon gesagt, nicht anhören hier die Folge, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, sondern guckt ihn euch erst an und dann könnt ihr uns zerreißen, wenn wir hier Blödsinn erzählen.
Genau, denn wir wollen euch natürlich ein bisschen die Story erzählen, grob, weil für die, die den Film gesehen haben, die wollen sich vielleicht nochmal dran erinnern und überhaupt macht es uns auch immer Spaß, den Film nochmal durchzugehen von Anfang bis Ende. Also, wollen wir loslegen?
Wir legen los.
Klasse. Also dann fange ich mal an. Und zwar, worum geht es ganz grob? Um die Familie Coleman. Das ist eine vierköpfige Familie und die Eltern, Kate und John, die wünschen sich ein drittes Kind. Und die erste Szene in dem Film, die ist ein Albtraum von Kate, den sie in der Nacht hat. Und der geht ungefähr so. Kate kommt in eine Klinik, ist hochschwanger, wird von ihrem Mann da in die Notaufnahme gefahren und am Anfang sieht alles noch aus wie eine normale Geburt oder Entbindung. Und die Bilder werden immer schlimmer und schlimmer. Kate verliert Blut auf dem Weg zum OP-Saal und es wird alles eigentlich immer blutiger. Die Ärzte und Hebammen um sie herum werden alle immer seltsamer und gruseliger, grinsen sie komisch an. Man kriegt aber mit, da spielt sich ein richtiges Gemetzel ab und Kate gebärt ein Kind vollkommen blutüberströmt und das wird ihr dann so hingehalten als gefällt dir dein Baby? Und einfach eine ganz, ganz schreckliche Szene. Man merkt auch erst zwischendrin, dass das nicht echt sein kann, weil sonst wäre es zu schlimm. Und dann wacht Kate auf. Es ist morgen und man sieht sie in ihrem Bett, wie erschöpft sie von dem Traum ist. Und man erfährt auch ziemlich gleich, dass der Traum auch Erinnerungen verarbeitet.
Ja, als Zuschauer ist man da natürlich erstmal ein bisschen schockiert über diese ganzen Bilder und Eindrücke. Das ist wirklich ein bisschen gruselig dargestellt auch. Und denkt sich, Gott sei Dank war das nur ein Traum.
Ja, und ich habe doch gedacht, hoffentlich ist das kein Splatter-Movie.
Ja, genau. Hoffentlich wird das nicht noch übler. Entschuldigung, ich musste mich mal kurz räuspern. Auf jeden Fall, nach diesem Traum, also man, wie Biene gerade schon gesagt hat, man erfährt ziemlich schnell, also es geht um ein Erlebnis von Kate oder beziehungsweise von dem Ehepaar, nämlich der Todgeburt des dritten Kindes. Mhm. Also, sie war schwanger und leider Gottes ist das Kind in ihr sozusagen gestorben. Sie haben auch zwei andere Kinder, schon kleinere, ne? Mhm. Nämlich Daniel und Max, beziehungsweise Maxine.
Genau. Und in der nächsten Szene ist Kate bei ihrer Therapeutin oder Psychologin und führt ein Gespräch und man kriegt innerhalb dieses Gespräches mit, A, dass Kate eine schwierige Zeit hinter sich hat mit Alkoholkonsum und Depressionen und dass sie überlegt, ein drittes Kind zu adoptieren.
Ja, nach diesem schrecklichen Erlebnis mit der Todgeburt ist trotzdem der Wunsch, noch ein drittes Kind zu bekommen, wohl bei beiden noch da, bei Kate und John. Und deswegen überlegen sie sich beide mehr oder weniger gemeinsam eben eine Adoption durchzuführen, weil das wahrscheinlich ein bisschen, ich weiß es nicht genau, das kommt im Film nicht so ganz raus, ob sie nicht nochmal schwanger werden könnte oder sowas.
Ich glaube, sie wollen auch ein älteres Kind adoptieren, weil eben die beiden anderen ja nicht mehr so ganz klein sind und wahrscheinlich ist einfach viel Zeit. Vielleicht kann sie auch gar keine Kinder mehr bekommen. Es kann schon auch sein, das wird, wie du sagst, nicht so ganz erklärt. Aber auf jeden Fall haben sie noch Liebe zu geben. Das kommt in dem Film nochmal vor, dieser Satz. Und sie möchten diese Liebe, die sie für ihr Kind hatten oder aufbringen wollten, jetzt einem anderen Kind geben.
Ja, genau. Und bei der Therapeutin stellt sich dann eben auch raus, dass sie wohl auch, also dass Kate wohl auch soweit ist, eben nochmal die Mutterrolle für ein drittes Kind sozusagen nochmal zu übernehmen, beziehungsweise die Verarbeitung da so weit fortgeschritten ist, dass man eben auch sagen kann, dass man soweit ist.
Ja, also auf jeden Fall sagt die Therapeutin zu Kate, dass sie soweit wäre. Sie ist stabil, ist lang genug trocken, also kein Alkoholkonsum mehr. Man hat aber das Gefühl, dass die Kate nicht so ganz sicher ist, noch irgendwie so Zweifel und Bedenken hat. Und ich glaube,
das stimmt.
Genau. Ja. Das könnte was damit zu tun haben, dass in der Zeit, als sie Alkohol konsumiert hat, sehr viel auch, glaube ich, ihre Kinder gefährdet hat. Ne? Also das kommt später noch so ein bisschen raus, dass das diesen Zusammenhang bildet. Ich glaube, die jüngste Tochter Max ist taub und da muss irgendein Unfall stattgefunden haben im See. Also so ganz wird es nicht erklärt, aber die Familie hat so einen See vor dem Haus und scheinbar hat sie da einmal nicht aufgepasst und die kleine Tochter ist auf jeden Fall gehörlos. Und das könnte jetzt zum Beispiel ein Grund sein, warum Kate auch noch nicht so ganz sicher ist, ob sie das packt.
Trotz der Zweifel, die immer noch so ein bisschen da sind, entschließen sie sich dann zu einem katholischen Waisenhaus zu gehen, um dort eventuell mal zu gucken, ob es die Möglichkeit gibt, ein Kind zu adoptieren und einem Kind eben noch ein schönes neues Leben in einer Familie sozusagen zu ermöglichen.
Ja, und in diesem Waisenhaus, da sieht man dann erstmal so ganz viele hinreißende, tolle Mädchen, Kinder, die beiden, Kate und John, schauen sich da ein bisschen was an, wobei Kate ein bisschen mehr bei dieser, da ist so eine Schwester, so eine Nonne und irgendwie so von ihr ein bisschen rumgeführt wird, während John einer ganz süßen Stimme folgt. Ich glaube, er wollte auf die Toilette gehen und dann hört er irgendwie aus dem ersten Stock so eine ganz süße Kinderstimme, die singt dann irgendwie so, also nicht die Melodie, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und er folgt dieser wundersüßen Stimme nach oben. Und ja, jetzt begegnet er das erste Mal Esther.
Esther ist 9 Jahre alt und soll aus Russland stammen und sitzt da quasi in so einer Art Klassenzimmer, wo die wahrscheinlich unterrichtet werden, dann auch die Mädchen, und malt gerade ein Bild und singt halt vor sich hin, wie Biene gerade schon erwähnt hat. Und da trifft John das erste Mal eben auf die kleine Esther.
Ja, also erst steht er so ein bisschen in der Tür und ist ganz entzückt, weil Esther ist wirklich ein süßes Mädchen, fast zu süß, um wahr zu sein, hat kleine Schleifen in den Haaren und man muss auch zugeben, das Bild, was sie da malt, das sieht sehr hübsch aus und John geht jetzt auf Esther zu. Nein, erst will er verschwinden und ich glaube, Esther dreht sich um und sagt Hallo oder irgendwie so, ne? Also die Kontaktaufnahme erfolgt, glaube ich, dann durch sie und dann geht er hin und sie unterhalten sich über dieses Bild, was Esther malt. malt. Ich glaube, die malt so eine Löwenmama. Und dann sagt sie, die ist ganz traurig, aber man kann das ja verändern. Und dann malt sie die kleinen Kinder hin. Und John ist ganz entzückt von Esther, weil Esther so viel Fantasie hat und sich so gut ausdrücken kann und so besonders scheint. Und Neil, was hast du da beim ersten Mal gedacht?
Da habe ich beim ersten Mal wirklich gedacht, never take the spooky kid, weil genau. Sie ist einfach anders. Die anderen Mädchen, die spielen alle unten, ne? Die sind da zusammen und sie ist ganz alleine da oben und ist auch wirkt auch sehr viel reifer und ein bisschen, ja, man könnte auch sagen, vielleicht ein bisschen intelligenter als die anderen. Das kommt auch später dann raus, dass die Ordensschwester bzw. die Heimleiterin, Schwester Abigail, an der Stelle, dass die das auch den Colemans so vermittelt, dass Esther ein bisschen sich prinzessinnenhaft zwar benimmt, hier und da, sie auch von den Klamotten ein bisschen anders sich kleidet als die anderen. Und sie trägt auch immer ein Halsband. So ein Halsband und auch an den Armen.
So Schleifchen.
So Schleifchen da. Die trägt sie immer. Und
Kleidchen auch, ne?
Genau, so prinzessinnenhaft ein bisschen und aber sehr höflich und hochintelligentes Mädchen sein soll. Und das ist ja schon mal ein bisschen anders als die anderen. Ist jetzt vielleicht erstmal nicht negativ, aber ein bisschen spooky ist es schon, oder?
Ja, John hat aber auf dich nicht gehört. Der hat sich eher fast so ein bisschen vernarrt in oder verliebt in dieses Mädchen, weil sie so süß ist. Und dann kommen auch eben Abigail und Kate. Und das ist auch der Punkt, wo man merkt, jetzt ist Kate auch total offen. Sie merkt, da ist schon eine Verbindung da. John sagt, glaube ich, auch, da ist schon irgendwie was zwischen den beiden. Und sie setzt sich dann dazu. Und ja, da ist eigentlich schon das Schicksal besiegelt, der Familie Coleman.
Richtig, sozusagen. Es ist eigentlich schon erledigte Sache. Das heißt also, die kleine Esther wird wahrscheinlich dann zur Familie kommen. Und so ist es dann natürlich auch. Ja. Also ein paar Wochen später sozusagen kommt sie dann natürlich zur Familie und wird abgeholt von Kate und John und den beiden anderen Kindern, Daniel und Maxime, vorgestellt.
Genau, und jetzt lernen wir auch die beiden Kinder dann kennen. Was ganz entzückend ist, will ich an der Stelle übrigens sagen, die kleine Maxime ja taubstumm ist. Also ich glaube, sie hört ein bisschen was. Sie hat Hörgeräte, wenn sie die drin hat, dann kann sie zumindest dadurch irgendwie von den Lippen ablesen. Aber
genau, sie kann Lippen lesen.
Genau.
Ja. Sie ist nahezu gehörlos, ne?
Quasi. Ja, also ich glaube, wenn sie die nicht drin hat, hört sie gar
nichts.
Dann
hört sie nichts, ne, genau. Mhm.
Aber sie hat eben die Gebärdensprache total drauf und das Mädchen ist auch total süß. Die Maxime ist so süß und es ist auch total schön, wie Kate mit ihr interagiert mit diesen Zeichen. Es ist, man merkt diese liebevolle Verbindung und dass Kate so einen ganz schönen Zugang zu ihrem Kind hat. Und Esther im Auto auf dem Hinweg zur Familie übt schon so ein paar Gebärden, um sich praktisch dann auch bei der Kleinen vorzustellen und auch einen guten Eindruck zu machen. Und bei der kleinen Maxime kommt das auch sehr gut an. Wer nicht so begeistert ist, ist Daniel. Der ist, glaube ich, im gleichen Alter auch, ne? Also wie Esther.
Der ist ein bisschen älter, der ist 13.
13 ist der schon, okay. Aber der ist auf jeden Fall nicht so amused, dass er jetzt eine Schwester kriegt, die auch noch komisch angezogen ist. Und naja, in dem Alter, da will man vielleicht auch nicht unbedingt jetzt gleich den Platz so teilen. Und man merkt auch schon, dass es gibt so am Anfang so ein bisschen, ja, so eine ablehnende Haltung seinerseits, ne?
Also ja, man merkt schon relativ schnell. Ja, ist auch, kann man schon vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn da ein neues Familienmitglied sozusagen reinkommt, dass man selber so seinen Platz verliert, ne?
Ja, ja. Und so, Esther kriegt ja auch ganz viel Geschenke am Anfang, kriegt, ne?
Geschenke, so Willkommensgeschenke. Aber das ist noch relativ harmlos. Also man merkt ja, okay, ein bisschen Abneigung, ein bisschen reservierter ist er, aber okay.
Aber es scheint eigentlich am Anfang, denkt man so, das könnte ja alles ganz gut klappen, ne? Und vielleicht auch noch kurz erwähnt, das Haus der Familie Coleman ist total schön. Also es ist ein riesiges Haus und mit einem riesigen Garten. Draußen haben die Kinder auch ein großes Baumhaus, also nicht so ein Baumhaus, wie wir hier immer haben, sondern wirklich so ein richtiges kleines Hüttchen in einer großen Baumkrone. Dieser See eben vor dem Haus, sehr viel Land. Das Haus ist auch mal wieder abgeschieden und auch ein großen Flügel haben die und Esther sieht ihr Kinderzimmer, das ist auch ganz hübsch gemacht. Sie hat, glaube ich, ein Aquarium da drin und sie sagt auch, oh, das ist ja total schön und freut sich und es scheint alles erstmal so total super zu funktionieren.
Ja, scheint ganz gut zu funktionieren. Auch die Beziehung zwischen Kate und Esther scheint sich ein bisschen zu verfestigen. Kate schenkt Esther ein Tagebuch. Sie schreibt selber auch ein Tagebuch und meint halt, dass Esther vielleicht auch so ihre ersten Eindrücke so in der Familie dann auch irgendwie festhalten kann und führt sie auch im Haus rum und so weiter und zeigt ihr dann auch den Wintergarten, wo dann auch die Rosen von dem verstorbenen oder beziehungsweise leider totgeborenen Baby sind, die für Kate eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle in ihrem Leben spielen, dass sie so einen Platz hat, wo sie sozusagen gedenken kann auch an das Kind und an diese ganzen schrecklichen Erfahrungen, die sie da gemacht haben.
Genau, also das sind so wunderschöne weiße Rosen. Kate sagt dann, solange diese Rosen blühen, ist eben auch diese Liebe da zu dem Kind. Und Esther sagt erst, oh, das ist aber total schön, das ist ja ein schöner Gedanke. Und man hat so das Gefühl, die beiden wachsen zusammen. Und Kate ist auch total glücklich am Anfang, dass sie so eine gute Bindung aufbauen kann. Sie ist dann auch ein bisschen lockerer gegenüber ihrem Mann. Und sie scheinen einfach so anzukommen in der neuen Familiensituation. Ja, lange dauert es allerdings nicht.
Genau, so nach und nach kommen so ein paar kleine Sachen vor, wo man...
Fiesheiten.
Ja, kleine Fiesheiten, wo man schon feststellt, Esther ist manchmal ein bisschen anders drauf irgendwie oder so. Könnte man das so formulieren? Also es gibt da so ein paar Szenen, die dann nachfolgend eben folgen, also ein paar kleine Geschichten. Zum Beispiel ist Esther in der Schule, sie kommt ja dann auch in die Schule mit den anderen beiden, also ist ja in der neuen Schule und ist durch ihre Klamotten und so ein bisschen so ein Außenseiter und man merkt schon, sie wird dann von einer anderen Schülerin auch ein bisschen gemobbt.
Ganz schön sogar.
Ja, also richtig, also schon ganz schön gemobbt und schikaniert und so weiter und wird dann, man sieht aber so im Gesicht schon am Anfang erstmal nichts, das sind so ein paar Szenen, aber man sieht im Gesicht von Esther irgendwie schon so ein bisschen, da ist aber die Rache nicht mehr weit.
Ja, das stimmt. Das ist sogar so, dass in einer Situation dieses Mädchen, was immer so rumpöbelt und sich über Esther lustig macht, einmal selber so einen Schreck kriegt, weil Esther so unfassbar böse sie anschaut. Kannst du dich da erinnern?
Ja, stimmt, ja, genau.
Wo ich dann gedacht habe, oh, jetzt merkt sie ist fällig. Und ja, es ist schon so, es ist jetzt noch nicht groß, was passiert, aber von Esther geht schon echt so eine Bedrohlichkeit aus. So süß, wie sie sein kann, so durchdringend ist dann auch ihr Blick, wenn sie irgendwie sich über was ärgert oder etwas im Schilde führt. Das kommt sehr gut rüber. Das kann man nicht so gut erzählen. Das macht die Schauspielerin einfach sehr gut.
Ja, das muss man einfach mal auch gesehen haben, ne? Wie dann ihre Blicke und so sind. Das ist schon, da merkt man schon, irgendwie so ganz liebevoll und irgendwie toll scheint irgendwie dieses Mädchen dann doch irgendwie nicht zu sein, ne? Oder irgendwas ist da schon mit dran. Und ich glaube, so die erste Szene, wo man wirklich dann auch feststellt, okay, irgendwie ist sie schon ein bisschen strange, spooky, das ist dann, man sieht Daniel, die ja im Wald, also die wohnen ja so am Waldrand, man sieht ihn mit einem Paintball-Gewehr quasi auf so
Soldatenfiguren
schießen, genau, so Dosen und so ein Zeug, ne? Oder übt da so ein bisschen. Und dann landet da so eine Taube auf diesem, wo er immer dagegen schießt. Und dann denkt sich Daniel, naja gut, ich meine, der ist halt 12 oder 13 oder was, also junger, halbstarker, ne? Und der schießt halt auf die Taube und trifft sie halt auch.
Ja.
Die fällt dann natürlich runter und ist natürlich von so einem Paintball schon hart getroffen, also noch nicht ganz tot.
Das leidet richtig, das Tier. Es war für mich ganz schrecklich, diese Szene, ganz schlimm.
Ganz, ganz furchtbar leidet dieses Tier natürlich. Und Esther und auch Maxim spielen da in dem Wald und kommen halt dazu und sehen das. Und naja, Ende vom Lied ist, dass eben Esther mit einem großen Stein die Taube einfach erschlägt.
Ja, erst sagt sie ja zu Daniel, du musst sie töten.
Richtig.
Du siehst doch, wie sie leidet. Und man merkt richtig, Esther hat überhaupt kein Mitgefühl, weder mit Daniel noch mit der Taube. Sie ist total abgebrüht, hebt so einen riesen Stein auf, wie du schon sagst. Und weil Daniel das nicht übers Herz bringt, diese Taube, er wollte ihr gar nichts tun.
Er hat es nicht richtig eingeschätzt. Er ist richtig geschockt selber von seiner Tat, ne? Das sieht man auch so, ne?
Genau, und Esther hat überhaupt kein Problem, nimmt diesen schweren Stein und zerschlägt diese Taube, dass das Blut nur so spritzt. Maxine, die ja auch wenig von sich gibt, die sieht ganz verängstigt aus und erschrocken. Und Daniel auch. Und ja, Esther ist einfach knallhart und abgebrüht.
Knallhart, ja, knallhart. Und so merken dann auch die beiden Kinder, Daniel und Maxine, dass da schon ein bisschen was mit Esther vielleicht irgendwie doch ein bisschen, nicht stimmen könnte oder irgendwie anders ist. Während ja Kate und John noch nicht solche Erfahrungen gemacht haben, beziehungsweise kommt dann auch, und das mit dem Baden, ne, ist so eine Szene.
Ja.
Oder mit dem, Esther soll im Badezimmer und sie schließt sich ein im Badezimmer, ne, was in der Familie nicht üblich ist, dass man die Türen zusperrt.
Von innen, ne? Also, dass da, genau, falls was innen, passieren ja. sollte. Aber Esther möchte halt gern absperren und dann sagt Kate, glaube ich, ja, für heute noch, aber Esther soll dann praktisch singen, damit Kate weiß, dass alles gut ist im Badezimmer und dass es Esther gut geht und Esther fängt dann wieder an zu summen. Kate, die so einen Wäscheberg hat und den einräumen will, geht in Esthers Kinderzimmer und will die in so Schubladen reinsortieren, die Klamotten. Und die eine Schublade, die lässt sich nicht so gut öffnen und Kate merkt, da ist irgendwas drin und will dann wissen, was das ist und dreht sich aber irgendwie zur Kinderzimmertür, um zu gucken, ob irgendwie Esther noch summt und Esther summt auch noch. Und trotzdem ist das in dem Film so gemacht, dass man jetzt merkt, irgendwie könnte es gefährlich sein, wenn das Kind jetzt Kate entdecken würde. Also man merkt, es ist jetzt wirklich eine gruselige Szene. Man könnte ja meinen, eine ist die Mutter, die kann ja wohl in dem Kinderzimmer sein, aber auch Kate spürt irgendwie, dass sie vorsichtig und leise sein muss. Naja, auf jeden Fall findet sie dann eine Bibel in diesem Fach und in der Bibel, da sind auch so Fotos drin. Also genauer schaut sich Kate gar nicht an, aber man sieht so ein Familienbild, ne? Ja, auf jeden Fall räumt sie das aber schnell wieder rein. Man hat aber in der Szene so ein bisschen Angst, Esther könnte gleich kommen. Aber die summt weiter vor sich hin.
Man hat aber das Gefühl, dass Esther das tatsächlich mitbekommen hat. Da gibt es auch so einen Moment, wo sie dann so aus der Tür rausguckt, ne? Aus dem Badezimmer rausguckt und dann so nach dem Motto, ich weiß Bescheid, dass du da schnüffelst.
Das ist so gut gemacht, also, das ist so wortlos und trotzdem bedrohlich.
Ja, Esther hat wirklich immer auch so Blicke drauf, ne? Zwischen süß und auch irgendwie fies. Und
ja,
so.
Total, ja. Ja, wollen wir dann schon mal zum nächsten Drama skippen? Weil jetzt wird es nämlich immer heftiger, ne? Also Esther wird jetzt gruseliger und gruseliger, zunehmend auch gefährlicher. Wir switchen jetzt mal zu der Szene, in der jetzt wirklich auch jemand mal zu Schaden kommt, der zwei Beine hat. Und zwar ist Esther auf einem Spielplatz. Und dort ist praktisch ihre Erzfeindin auch zugegen. Also das Mädchen aus ihrer Schulklasse, was sie immer so mobbt. Und komischerweise, Esther steht da gerade bei John, bei ihrem Vater, also auf Abstand von dem anderen Mädchen. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Und die sieht Esther und der geht es so wie uns, wenn wir diesen Film anschauen. Sie hat Angst vor ihr, ohne wirklich zu wissen, warum. Es sind einfach die Blicke und die Ausstrahlung von Esther, wo man wirklich das Gefühl hat, die ist einfach gefährlich. Und dieses Mädchen versteckt sich jetzt auch oder hat so eine Art Fluchtinstinkt und versteckt sich die ganze Zeit da irgendwie hinter dieser Rutsche oder so ein Klettergerüst und Esther löst sich jetzt von John und macht sich auf die Suche nach ihrer Rivalin.
Ja, und am Ende ist es dann tatsächlich so, also die Kleine, die immer Esther mobbt, heißt Brenda.
Oh, danke.
Habe ich gerade gesehen. genau, und Brenda, also man sieht immer, wie sie dann, sie will da irgendwie auch spielen, wie die anderen Kinder halt auch. Ne? Mhm. Das ist so ein Spielplatz, wo dann so Klettergerüst und Rutschen und so weiter und so fort. Und sie klettert dann da rauf und die ganze Zeit hat man das Gefühl, okay, jetzt steht sie hinter ihr. Jetzt, sie klettert dann so hoch und man sieht es dann so und man denkt sich, jetzt steht Esther da. Aber sie taucht einfach irgendwie dann doch nicht auf, aber Brenda hat immer so das Gefühl, irgendwas verfolgt mich. Und dann steht sie irgendwann oben an dieser Rutsche, also man kann dann so runterrutschen. Und auf einmal kommt Esther angerannt und schubst Brenda einfach runter.
Ja, und die Rutsche ist richtig hoch. Und man sieht auch, Brenda stößt sich an der Rutsche unten und bricht sich das Bein ganz fies. Und wer sieht es noch? Die kleine Maxine. Ne, die sieht auch tatsächlich, dass Esther Brenda geschubst hat. Also, dass das komplette Absicht war. Aber jetzt merkt man auch, Esther hat schon großen Einfluss auf die kleine Maxine und macht ihr auch sehr große Angst. Und wenn du das erzählst, dass ich das war, dann wird Mami was passieren. Und jetzt wird eigentlich das Evil immer größer und größer.
Ja, weil natürlich die Eltern von Brenda wiederum natürlich dann auch auf die Eltern von Esther sozusagen zugehen. Ist ja ganz klar, dein Kind hat mein Kind irgendwie geschubst und das erzählt sie und warum sollte das nicht? Und dann gibt es auch schon so ein bisschen kleine Konflikte zwischen Kate und John, weil Kate ja selber auch schon gemerkt hat, dass Esther ein bisschen komisch hier und da ist, nur mit dem Absperren und sie mit den Blicken und so. Und sie sagt auch, glaube ich, ein, zweimal schon irgendwie sowas. Sie benutzt irgendwie ein Wort, ne? Also ich will das jetzt nicht hier unbedingt wiedergeben, dieses Wort.
Das F-Wort?
Das F-Wort. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ne? Ja, auf jeden Fall benutzt sie das und das stößt Kate ja auch schon so ein bisschen auf, weil wo hat sie das her? Ne? Also sie ist ja eigentlich nur erst 9 Jahre alt und sollte gewisse Sachen, und sie sagt es auch so richtig knallhart raus. Ja. Also nach dem Motto, sie wüsste ganz genau, worum es geht und was Sache ist.
So wirkt sie auch, ja.
So wirkt
Esther
sie auch.
Wirkt sowieso die ganze Zeit, als wüsste sie alles irgendwie.
Ja, The Spooky Kid weiß scheinbar irgendwie auch alles. Und sie ist auch irgendwie ein bisschen manipulativ unterwegs, ne?
Ja, so als hätte sie einen Plan. So den Plan, irgendwie diese Familie zu zerstören. Oder die Eltern gegeneinander auszuspielen, ne? Die haben ja jetzt, wie du schon gesagt hast, schon Konflikte miteinander gehabt bezüglich Esther. Und John schwört ja, dass das ein Unfall war da auf dem Spielplatz, dass das niemals Absicht gewesen sein kann. Aber Kate ist sich nicht mehr so sicher.
Ja, John ist einfach total auf Esthers Seite und sagt immer, naja, das Kind ist ja schwierig für so ein Kind und kann ja nichts dafür. Und ja, er liebt die total so ungefähr und ist auch damit einverstanden, ne? Weil eigentlich soll ja Esther auch zum Zahnarzt wegen der zahnärztlichen Untersuchung und so weiter, weil man das für irgendein Gutachten noch benötigt, wegen der Adoption und so weiter und so fort, müsste sie zum Zahnarzt und da weigert sie sich, dahin zu gehen. Und John ist auch immer, ja, komm, okay, passt schon. Ja, das machen wir einfach anders. Der liest
ja eigentlich jeden Wunsch von den Augen und Lippen ab.
Ja, irgendwie schon, ne? Also hat sich ein bisschen einlullen lassen, sozusagen.
Genau, aber Kate hat einfach jetzt schon viel zu viel komische Sachen erlebt. Ein Beispiel, sie hat am Anfang versucht, Esther so ein bisschen Klavierspielen beizubringen, weil Kate ist, glaube ich, Komponistin oder irgendwie sowas. Ne? Also sie schreibt Songs, das kriegt man am Anfang so ein bisschen mit, kann sehr schön Klavier spielen. Und Esther hat am Anfang ziemliche Probleme mit den einfachen Oktaven und den leichten vierhändigen Stücken. Und dann eines Tages sitzt sie da und spielt Tschaikowski wie eine Weltmeisterin. Und es ist jetzt nicht etwa dann eine schöne Szene gewesen, wo man sagt, ach, wie schön spielt dieses Mädchen mit den Schleifen in den Haaren. Nein, das hat schon wieder so was Bedrohliches, weil sie hat ja gelogen. Und sie hat ja so getan, als könnte sie nicht Klavier spielen. Und sie weiß auch, Kate kommt jetzt gerade rein und sieht es und hört nicht auf zu spielen und spielt einfach perfekt. Und es ist einfach irgendeine Fiesheit. Und diese Szenen haben auch dazu geführt, oder diese Erlebnisse, dass Kate mittlerweile auch schon einfach nicht mehr so eine gute Bindung und so ein gutes Gefühl bezüglich Esther hat.
Ja, weil sie natürlich auch schockiert ist von der Situation eigentlich, ne? Dass sie völlig überrascht ist, wieso, ich habe ihr doch angeboten, sie hat ja gesagt, dass sie nicht spielen könnte und so weiter
und so fort. Ja, und die haben ja auch Zeit miteinander verbracht.
Haben Zeit miteinander verbracht, ne? Und man stellt dann irgendwie fest, hey, du hast mich eigentlich völlig angelogen, und da kommen einfach dann schon so die ersten Sachen, naja, sind ja schon ein paar jetzt passiert, aber so die ersten Momente, wo Kate wirklich, wirklich große Zweifel bekommt.
Mhm. Und jetzt, Leute, wird's richtig fies. Also nach der Situation mit dem Sturz oder nach der Geschichte mit dem Sturz an der Rutsche, da ist Kate mit ihren beiden Mädels im Supermarkt. Und er wird angerufen von Schwester Abigail, die eigentlich nur fragen will, wie geht's denn so? Wie läuft's denn bei euch? Wie ist das Familienleben? Naja, und dann erzählt Kate beiläufig, dass es eben diesen Unfall gab mit dem Mädchen, was sich da das Bein gebrochen hat und Esther da irgendwie drin verwickelt war. Und daraufhin wird Abigail still und sagt, sie muss mal mit ihr sprechen. Kate geht jetzt mit dem Mobilephone so ein bisschen weg von Maxine und Esther und unterhält sich mit Schwester Abigail. Und Esther, die manipulative Esther mit ihren blöden Schleifen in den Haaren, sagt jetzt zu Maxine, lies mal von den Lippen ab, was Mami sagt. Ist dabei so ein bisschen besorgt, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall, Maxine liest so ab, es geht um dich, Esther. Und hört dann praktisch mit, nein, hört natürlich nicht mit, liest mit und gibt praktisch die Informationen weiter an Esther.
Ja, in dem Telefonat erzählt also Kate quasi der Schwester Abigail, was so passiert ist in den letzten Wochen sozusagen. Und das beunruhigt Schwester Abigail auch ein bisschen. Und sie beschließt daraufhin dann auch die Familie nochmal zu besuchen und auch mit Kate und mit John gemeinsam nochmal über Esther zu sprechen. Sie sagt den beiden dann nämlich in dem Gespräch auch, dass Esther immer irgendwie mit dabei war. Wenn es in dem Waisenhaus irgendwie, wenn ein Kind sich verletzt hat oder irgendwas, dann war immer Esther mit dabei. Und für Abigail schließt sich so ein bisschen irgendwie auch eine Vermutung an, dass irgendwas mit Esther nicht ganz zu stimmen scheint oder irgendwie da ein Problem zumindest vorliegt, sagen wir es mal so.
Und während Kate da sehr besorgt zuhört, denkt sich John in seinem Kopf, das sieht man in seinem Gesicht richtig an, ach, come on, das ist doch so ein liebes Kind, das ist halt eben Zufall, so ein Quatsch. Das waren alles Unfälle.
Genau.
Und während die drei miteinander sprechen, schnappt sich Esther die kleine Maxine mal wieder. Maxine ist sowieso ein bisschen zu ihrer kleinen Sklavin geworden, habe ich das Gefühl gehabt, und sagt in Zeichensprache, hier ist eine böse Frau, die will mich loswerden. Und deswegen musst du mir helfen, damit ich deine Schwester bleiben darf. Und mit Maxims Hilfe kommt Esther damit an eine Waffe, an eine Schusswaffe, die ist im Tresor, glaube ich, im Hobbyraum oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist da schon wieder so ein gruseliger Esther-Moment, sie tut irgendwie die Kugeln raus bis auf eine und spielt dann kurz so russisches Roulette mit der kleinen süßen Maxine, die total versteinert und ängstlich dasteht. Und dann hauen die beiden eigentlich ab. Und jetzt passiert das Schreckliche, die lauern jetzt praktisch der armen Abigail auf.
Ja, Abigail muss ja auch irgendwann mal wieder nach Hause oder ins Waisenhaus zurück und verabschiedet sich dann auch von den Eltern und steigt in ihr Auto und fährt wieder los Richtung Heimat.
Dazu muss sie mit ihrem ziemlich alten, klapprigen Auto diese Landstraße passieren, die zu diesem Zeitpunkt mit Schnee und Eis bedeckt ist. Und als sie sich so von dem Anwesen und dem Haus entfernt, der Familie Coleman, passiert auf einmal was ganz Schreckliches. Die kleine Maxine steht direkt vor ihrem Auto. Warum? Weil Esther, die tolle große Schwester, hat das kleine Mädchen einfach auf die Straße geschubst. Schwester Abigail legt eine Vollbremsung auf dieser vereisten Straße hin und Maxine passiert nichts. Sie schafft es auszuweichen, aber Schwester Abigail fährt eben mit dem Auto, dann kommt von der Straße ab und landet praktisch in diesem Wald an einem Baum geprallt und steigt nun aus und guckt, was ihr da passiert ist oder was da passiert ist. Ich glaube, sie hat auch gesehen, dass da ein kleines Mädchen stand.
Ja, das hat sie registriert, dass da ein kleines Mädchen stand. Sie rennt dann auch, nachdem sie sich kurz geschüttelt hat, rennt sie auch zu dem Mädchen, also zu Maxim, die ja immer noch auf der Straße sitzt und weint fürchterlich, weil Esther hat sie ja auf die Straße geschubst einfach so, ne? Ohne, dass sie das irgendwie vorher irgendwie geahnt hätte oder sonst was. Und dann rennt natürlich Schwester Abigail zu dem Kind hin und will es natürlich trösten und so weiter. Und dann kommt die Esther und mit einem Hammer und haut da mal ordentlich auf Schwester Abigail ein.
Ja, also Esther bringt die arme Abigail richtig schlimm zur Strecke. Das muss man jetzt schon mal sagen. Ja. Es bleibt nicht bei diesem einen Schlag. Sie bringt noch Maxine dazu praktisch, die halbtote Abigail von der Straße runterzuschleifen mit einer riesigen Blutspur und im Wald zu verscharren. Das ist ganz schrecklich. Die Nonne, die rollert dann noch so richtig so einen Abhang runter und landet im Schnee, ist noch nicht ganz tot, kriecht noch irgendwie weg und dann kommt Esther mit dem Hammer nochmal und schlägt einfach so oft auf die arme Abigail ein, bis die da tot im Wald liegt.
Genau, und denn die Mordwaffe sozusagen, also den Hammer und auch das blutbeschmierte Kleid, was Esther trägt, verstecken die beiden dann im Baumhaus und Esther droht auch Maxim nochmal so richtig ordentlich, dass wenn du mich verrätst im Endeffekt, dass dann bist du die Nächste oder Mami ist dran oder ich weiß nicht genau.
Ja, ich glaube vor allem Mami und, genau, und die also kleine Maxim ist jetzt schon so richtig verstört.
Völlig
tut
verstört.
Tut mir da richtig leid. Die sieht so schreckliche Dinge und traut sich nicht darüber zu sprechen. Und nicht nur Maxine ist Teil dieses oder bezeugt dieses schreckliche Unheil. Zumindest kriegt Daniel, der auch im Wald gespielt hat, nahe des Baumhauses, kriegt mit, dass sie da was verstecken oben. Und er selber hat sich hinter so einem, ich glaube, Felsvorsprung oder sowas klein gemacht, um nur zu beobachten und sieht halt, dass die da irgendwie was nicht Gutes machen und raschelt dann einmal so ein bisschen in dem Schnee. Esther dreht sich um und das ist wieder so ein Moment, wo man weiß, eigentlich weiß Esther doch Bescheid, dass Daniel da jetzt was bezeugt hat.
Auf jeden Fall, weil nämlich in der darauffolgenden Nacht sieht man nämlich auch, wie Esther zu Daniel ins Zimmer kommt mit einem Messer und ihm droht, seinen kleinen Penis abzuschneiden für den Fall, dass er irgendwie seine Beobachtung, die er getan hat, weiter erzählt. Das heißt also, sie hat es durchaus gemerkt und gesehen, hat Daniel gesehen sozusagen, wie er sie beobachtet hat.
Ja, und die bedroht ihn richtig hart. Also
richtig
die
hart.
Hat ja das Messer richtig auch wirklich hart. Da und legt es ihm auch, glaube ich, unten in den Schritt. Ne? Der arme Daniel hat jetzt so richtig, richtig Angst vor Esther und ich habe Esther ab jetzt so richtig gehasst.
Ja, man hat schon irgendwie vorher das Gefühl, also irgendwas stimmt ja nicht mit der, ne? Daher auch Spooky Kid. Never take the Spooky Kid, ne?
Ja, wir haben es ja gleich gesagt.
Ja, war vielleicht dann doch nicht so die richtige Idee am Ende des Tages. Und John hat einfach nicht auf uns gehört, ne?
Nee, der blöde John hört jetzt auch nicht auf Kate. Die ist jetzt eigentlich völlig, kriegt ja auch mit, Schwester Abigail wird vermisst. Und weiß nicht, sie hat auch ein Gespür, dass irgendwie ihre Kinder verängstigt sind. Und beschwert sich bei John über Esther, der sie immer noch verteidigt, als ging es um sein Leben. Und er sagt dann, naja, dann bringen wir sie halt zur Psychologin. Und das ist dann die gleiche oder dieselbe Psychologin, bei der Kate ist. Und ich habe eigentlich gedacht, voll coole Idee. Aber diese Psychologin, na, die hat's ja echt drauf, oder? Die verteidigt auch noch Esther.
Ja, das ist richtig. Ja, die verteidigt dann auch noch Esther. Weil Esther es halt irgendwie geschafft hat, die beiden, oder beziehungsweise vor der Psychologin, ne, die Eltern gegeneinander auszuspielen. Wegen dem Alkohol und so weiter, wegen den früheren Sachen. Das weiß Esther mittlerweile. Solche Sachen hat sie rausgefunden. Warum, wieso weiß sie das? Weil ja die Kate ein Tagebuch schreibt und Esther hat das gelesen. Oh, ne? Und da auch stehen natürlich fies. Die ganzen Sachen drin.
Miese Nummer. Und sie hat natürlich die süße Kindnummer wieder abgezogen vor der Psychologin. Und die unprofessioneller geht es ja gar nicht, fällt da auch noch total drauf rein.
Volle Kanne, volle Kanne.
Und jetzt ist Kate so richtig am Arsch, weil jetzt ist auf einmal sie im Fokus, dass mit ihr was nicht stimmen könnte. Und niemand von diesen Erwachsenen sieht, wie furchtbar die blöde Esther ist.
Bis auf Kate. Die stellt jetzt nämlich dann auch Nachforschungen an und fragt sich, wo kommt dieses Kind her? Was ist mit diesem Kind? Was stimmt mit diesem Kind nicht? Was ist da nicht in Ordnung? Irgendwas passt doch hier nicht.
Ja, und inzwischen der liebe John sagt dann zu Esther, Mami ist ein bisschen angespannt und ja, vielleicht kannst du ja mal was ganz Liebes sagen. Esther sagt dann, ich glaube, Mami hat mich überhaupt nicht lieb.
Allmächt. Das ist so eine fies, also da, oh.
Da hasst man Esther. Esther ist jetzt so richtig fies.
Das ist so richtig fies.
Haltet euch fest.
Und zwar, was macht Esther jetzt als nächstes? Sie soll ja was Nettes für Mami, vielleicht ein Bild malen, weil sie malt ja schon, aber das macht sie nicht, sondern was macht sie? Sie kommt mit einem Strauß Blumen.
Und was für Blumen sind es? Weiße Rosen.
Genau, und das haben wir ja vorhin schon erwähnt, das ist eigentlich von einem toten Kind, die Gedenkstätte sozusagen, also Esther hat diese Blumen rausgerissen und natürlich, Kate flippt völlig aus.
Ja, und man muss sagen, wirklich jede einzelne Rose, also da ist keine mehr an diesem Strauch übrig geblieben.
Nee. Alles weg.
Ja, und John hat immer noch die Nerven zu glauben, dass Esther ja gar nichts davon wusste, von diesen Blumen. Und es war ja nicht böse gemeint. Und Kate ist völlig außer sich. Es tut ihr so unfassbar weh. Und sie hat sich ja in dem Moment damals auch geöffnet, der Esther gegenüber, und ihr das erklärt, was diese Rosen für eine wichtige Bedeutung haben. Und dieses Miststück nutzt jetzt dieses Wissen und diese Information und die Verwundbarkeit von Kate, um jetzt so einen richtigen Streit zu manipulieren. Kate ist tatsächlich jetzt so aufgewühlt, dass sie so ein bisschen zerrt an Esther, aber nicht schlimm, das sieht man auch. Aber ja, Esther schreit natürlich, au, au, Mami, du tust mir weh. In Wirklichkeit tut sie überhaupt nicht weh, die hat sie ein bisschen so am Arm gepackt und John hat die Augen aufgerissen. Oh Gott, was passiert hier?
Oh Gott, ja.
Das ist echt der Trottel, hey.
Ja, das ist wirklich ein Trottel an der Stelle, muss man ganz ehrlich sagen. Und Esther geht ja noch einen Schritt weiter, die geht dann in der Nacht runter in diesen Hobbykeller oder was das ist. Also da ist so ein Schraubstock und dann tut die ihren Arm da rein und bricht sich quasi selber den Arm, weil sie nämlich quasi Kate jetzt irgendwie beschuldigen will, dass sie ihr den Arm gebrochen hat bei dieser Aktion. Ne?
Ja,
und geht dann auch, Papi, Papi, und ruft ihn dann, ne? Ist wieder im Bett und ruft ihn dann und zeigt ihm das. Und John ist natürlich voll auf ihrer Seite und glaubt, dass wirklich seine Frau also der kleinen Esther, den Arm gebrochen hat.
Was natürlich nicht stimmt.
Nee, natürlich nicht.
Aber da muss man sich mal überlegen, wie krank und bösartig dieses Mädchen sein muss, wenn die solche Schmerzen in Kauf nimmt. Man sieht es auch in der Szene, sie steckt sich da irgendwie nachts so ein Taschentuch im Mund, um nicht zu schreien. Und da darf man so als Zuschauer richtig zugucken, wie sie so langsam diese Presse dazu kurbelt, um sich den Unterarm zu brechen. Also furchtbar ist das. Also was für ein Miststück.
Auf jeden Fall volles Miststück, muss man sagen. Oh, es hat gerade irgendwie, es regnet hier ganz heftig gerade. Also falls ihr ein bisschen Regen hört im Hintergrund, das ist nicht geplant. Aber
doch, das habe ich bestellt, um die gruselige Atmosphäre zu unterstützen.
Das ist eine gute Idee eigentlich, ja. Weil jetzt wird's richtig gruselig, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt wird's richtig. Also Esther spielt ja die Eltern aus, sie streiten sich und das mit dem Alkohol kommt wieder raus und wird vorgekramt und lauter solche Geschichten. Na, das ist richtig böse. Und dann geht es noch richtig übel weiter mit Daniel.
Daniel will praktisch beweisen, dass Esther die arme Abigail umgebracht hat und will die Sachen aus dem Baumhaus holen. Ne? Also das Mordwerkzeug und auch die blutige Kleidung. Wer ist natürlich wieder da im Baumhaus, steht hinter dem armen Daniel? Esther. Und die zündet jetzt dieses Baumhaus an.
Ja.
Also das Baumhaus, also, in dem Daniel da noch drin ist.
Ja, sie sperrt ihn ein in dem Baumhaus und möchte ihn natürlich da Eigentlich ist es ein Mordversuch, ne? Was sie da vorhat. Also will, dass er da drin verbrennt. Er versucht dann ein bisschen rauszuklettern und versucht, sie zu befreien, fällt dann am Ende runter von dem Baumhaus. Ne?
Ja, und also das ist ja, wie vorhin gesagt, nicht. Das ist sehr hoch, ne? Also
ja, das ist schon ein bisschen hoch. Also es sind schon ein paar Meter, so 4-5 Meter sind es bestimmt, ne?
Genau, und er stürzt ab und ist unten auch bewusstlos. Ich glaube, Esther denkt, der ist jetzt tot. Der ist aber nur bewusstlos und Kate, die das brennende Haus vom innen aus praktisch sieht, also von der Wohnung aus, rennt jetzt raus, völlig panisch zu ihrem Kind und da dann wird auch der Notarzt gerufen. Ich glaube, die Oma ist auch da, ne? Die Schwiegermutter von Kate.
Ja,
die
genau,
auch so ein bisschen schwierig
ist. Ne? Ein bisschen schwierig,
genau, die ruft dann den Krankenwagen und Daniel wird dann ins Krankenhaus gebracht und ist dort stabil. Wir haben jetzt noch eine eklige Krankenhausszene, in der Esther schon wieder versucht, den armen Daniel umzubringen. Das macht sie, indem sie einfach von der Großmutter flieht, die aufpassen soll auf die Maxine und die Esther, dass sie nicht weglaufen, weil Kate hat Esther jetzt ja schon voll im Verdacht. Ne? Also die weiß schon, dass das ein gefährliches Mädchen ist. Und Esther schafft es aber wieder mit ihren süßen Schleifchen und ihrem süßen Lächeln zu sagen, ich will nur zum Automaten und mir was zu trinken holen. Und die Omi macht es und lässt sie laufen. Und Esther geht dann zu dem Bett auf der Intensivstation, wo der arme Daniel liegt und versucht da jetzt schon wieder den umzubringen. Da schafft aber Maxine irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und Daniel wird erneut gerettet.
Genau, weil Maxine merkt es natürlich. Also die weiß natürlich, was Issa im Schilde führt, weil sie war ja auch bei dem Mord an Schwester Abigail ja auch schließlich dabei. Na, also auch Max hat mittlerweile verstanden, was mit Esther nicht stimmt. Allerdings hat sie halt große Angst vor ihr. Das ist ja immer so das Problem. Deswegen sagt sie auch nichts. Beziehungsweise zeigt es nicht. Ne?
Genau. Aber im Krankenhaus passiert jetzt leider auch noch was anderes Schreckliches. Und zwar, dass Kate richtig ausrastet, weil sie weiß inzwischen, dass Esther versucht hat, schon wieder den Daniel umzubringen. Ich glaube, sie hat die Sauerstoffzufuhr gekappt oder irgendwie sowas und die Alarme ausgeschaltet und ohne Maxim hätten die Ärzte das gar nicht mitbekommen, dass der Daniel wieder einen Herzstillstand hat. Kate weiß das jetzt, dass Esther das war und rastet völlig aus, aber was denken die Leute im Krankenhaus?
Dass die Mutter spinnt und dass sie irgendwie aggressiv ist gegenüber dem Kind.
Genau, die böse Mutter, die kriegt jetzt so eine Beruhigungsspritze und ist sediert und kann also nichts mehr machen und wird, glaube ich, auch irgendwie auf ein Zimmer gelegt und muss praktisch die Nacht da verbringen in dem Krankenhaus.
Ja genau, die wird dann da sozusagen über Nacht muss sie da bleiben und John fährt mit Max und Esther wieder nach Hause.
Inzwischen ist endlich John auch so ein bisschen durcheinander. Vielleicht kann man das schon mal festhalten.
Ja, John ist auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen durcheinander, aber natürlich, weil er sich natürlich um Daniel natürlich Sorgen macht, ja. Weil der ja so gut wie, also der stand ja kurz vorm Tod sozusagen, ne? Weil Esther hat ja da schon ordentlich dafür gesorgt, dass es fast geklappt hätte.
Genau, und so, Leute, jetzt kommen praktisch zwei Sachen gleichzeitig. Also, Neil hat ja vorhin gesagt, dass Kate Nachforschungen angestellt hat. Wo kommt denn eigentlich die gute Esther wirklich her? Und Kate kriegt jetzt einen Anruf. Und während Kate diesen bestimmten wichtigen Anruf bekommt, sieht man etwas im Hause der Colemans passieren. Und zwar Esther, die macht sich jetzt auf einmal ganz hübsch. Sie schminkt sich, sie zieht sich ein Nachthemd an, ich glaube eins von Kate, schneidet es ab, weil sie ist ja kleiner und zieht sich ganz aufreizend an und baggert jetzt auf einmal den armen, ich glaube etwas betrunkenen John an. Heißt der John?
Ja.
Danke.
Ja, das ist natürlich manchmal, wenn man so viel darüber redet, dann vergisst man manchmal, wie heißt jetzt der eigentlich nochmal, der Kollege?
John, ja. Genau, und während man das so sieht, telefoniert Kate noch so ein bisschen benebelt von den Beruhigungsmedikamenten mit einem Arzt. Der ruft an aus Island, kann es sein?
Ja, das ist ein Institut aus Island.
Genau, und was für ein Institut, Neil?
Das ist ein Institut für psychisch kranke Menschen.
Richtig, und da habt ihr den ersten Hinweis. Esther war nämlich nie Waisenkind in einem Waisenhaus in Russland. Sie war stattdessen eine Patientin in einer Klinik für geistig erkrankte Menschen und sie war nicht irgendeine Patientin. Sie war die gefährlichste Patientin, die dort jemals eingesessen hat. Kann man eingesessen sagen? Egal, dort Patientin war.
Eingewiesen wurde?
Ja.
Wahrscheinlich.
Untergebracht war.
Und jetzt kommt nämlich auch dieser große Wow, oh, nee, war's echt krass Effekt. Also wenn ihr bis jetzt den Podcast angehört habt, dann schaltet spätestens jetzt aus, weil jetzt kommt raus,
wer Esther eigentlich wirklich ist.
Genau, sie ist nämlich gar nicht Esther.
Nein, sie ist nicht Esther. Und sie ist vor allem, sie heißt Lena Klammer oder Klammer, keine Ahnung.
Wie man halt in Estland heißt, wenn wie man Klammer geschrieben wird.
Richtig, genau. Also Lena heißt sie, sie heißt nicht Esther. Und das Krasseste, sie ist keine 9 Jahre alt. Wir haben ja schon festgestellt, sie ist schon ein bisschen reifer, ein bisschen älter und so weiter. Aber Freunde, es ist eine 33-jährige Frau, die zudem noch hochgefährlich psychopathische Mörderin ist. Also eine psychopathische Mörderin. Ist.
Ja.
Und wegen siebenfachen Mordes eben auch in diesem Sarn-Institut einsitzt, ja egal, auf jeden Fall da drin ist. Und sie hat eine Hormonstörung, nämlich eine Hypophyseninsuffizienz und deswegen das hemmt den das Wachstum und deswegen sieht die aus wie ein Kind.
Ja, und diese blöden Schleifchen und diese Halsbänder, die sie immer trägt, die hat sie nur, weil sie dort Narben versteckt. Und die Narben rühren daher, dass man sie festbinden musste in diesem Sanatorium. Sie hat nämlich die Pfleger und Pflegerinnen dort angegriffen und zwar schwerst. Sie ist saugefährlich und der Arzt sagt jetzt auch zu Kate, wo ist Esther gerade? Denn Esther, also die Lina, wird nämlich gesucht, weil sie so unfassbar gefährlich ist. Und er sagt, wo ist die jetzt? Und es läuft einem eiskalt den Rücken runter, weil man jetzt weiß, in welch großer Gefahr die ganze Familie ist.
Auf jeden Fall. Und man versteht jetzt auch, weil sie nicht zum Zahnarzt will, weil man über das Gebiss ja feststellen könnte, wie alt sie ist. Weil das ist ja, ne, das kennt man vielleicht oder wisst ihr ja auch vielleicht, dass man ja über die Zähne sehr viel rausfinden kann über Menschen und so. Und deswegen will sie da auch nicht hin, ne, weil sie das natürlich weiß.
Und apropos Zähne, oh, das ist jetzt wirklich widerlich. Ich habe ja gesagt, es passieren zwei Sachen gleichzeitig. Während man also dieses Telefongespräch mitverfolgt als Zuschauer des Films, sieht man auch, was sich im Hause der Comans abspielt. Esther ist abgeblieben. Bei John. Die hat wirklich versucht, ihn hart anzubaggern mit ihrem sexy Nachthemd und dem geschminkten Gesichtchen. Die ist jetzt wieder hochgegangen, völlig frustriert, weint auch und fängt an, sich abzuschminken. Und während man praktisch den Erzählungen des Arztes lauscht, der sagt, hey, das ist eine erwachsene Frau, die ist mega gefährlich, schminkt sich eben Esther ab und man sieht jetzt eine wirklich reife Frau, die sich auch, weil du Zähne gesagt hast, so ein Gebiss rausnimmt, ja, oder irgendwas, stimmt, was sie so über ihre Zähne drüber gestülpt hat, dass das wie Kinderzähnchen aussieht. Und das ist wirklich verstörend. Man sieht eine Transformation des Grauens. Esther ist jetzt kein Kind mehr, kein spooky Kid. Sie ist jetzt eine spooky, very dangerous adult person.
Ja, richtig. Und vor allem geht sie jetzt auch, weil sie das ja auch schon öfter gemacht haben soll, dass sie, daher kommen die Morde, sie versucht, die Männer zu verführen und wenn die dann nicht ziehen sozusagen, dann löscht sie aus Rache die ganze Familie aus. Und genau das Gleiche soll jetzt hier natürlich auch passieren.
Genau, John ist nicht erreichbar am Telefon. Kate macht sich aber jetzt natürlich auf, haut aus dem Krankenhaus ab und will ihre Familie retten. John hat aber natürlich jetzt mitbekommen, dass mit Esther was nicht stimmt. Schließlich hat die ihn angebaggert und er denkt ja, wieso baggert mich eine Neunjährige an, geht hoch in ihr Zimmer, wo Esther gar nicht mehr ist. Aber jetzt sieht er diese ganzen Bilder, die dieses Kind, in Anführungszeichen Kind, gemalt hat und im was ist das für ein Licht, Neil?
Naja, das ist dieses, wie heißt denn das?
UV-Licht?
Oder? Blau, wie heißt das?
Also ich glaube, nee, die Farbe ist irgendwie speziell. Sie hat praktisch Bilder irgendwie so doppelt gemalt. Und jetzt, wo irgendwie so dieses Licht aus ist, sieht man, dass irgendwie sie ganz schreckliche Bilder hinter diesen süßen Kinderbildern versteckt hat. Mit irgendwie so einer Spezialfarbe. Und das
Schwarzlichtlampe ist das,
oder? Schwarzlichtlampe, genau. So. Und auf jeden Fall sieht man brennende Häuser, schreiende Familien und auch so
getötete Menschen
und also ganz, ganz schreckliche Bilder. Jetzt weiß auch endlich John, Esther ist gefährlich und er will jetzt seine Maxine beschützen. Das ist ja noch das unschuldige kleine Töchterchen, was auch noch da in der Nähe ist, ne?
Klappt leider überhaupt nicht. John wird von Esther umgebracht und stirbt und liegt quasi vor der Treppe unten, blutüberströmt,
Ja, da tat er mir sogar dann leid.
Auf jeden Fall, ja.
Er war zwar die ganze Zeit im Film mega dumm, aber mir tat auch Maxine leid, die sieht ihren Papa nämlich und versteckt sich dann. Aber das ist ja auch schrecklich, jetzt hat sie schon so viele schlimme Szenen vorher gesehen, jetzt liegt ihr Papa da auch tot, Mama ist nicht da. Ach Gott, das Mädchen tut mir echt leid und ich hasse Esther. Jetzt noch viel mehr, weil sie so hässliche Zähne hat.
Ja, jetzt hasst man sie noch viel, viel mehr als vorher. Aber jetzt kommt auch Kate nach Hause und man denkt sich, jawohl, Kate, komm, jetzt hol deine Tochter Maxine, weil leider ist es für John schon zu spät. Sie kommt auch nach Hause, Kate, und sieht ihren toten Mann da liegen und ist natürlich, weiß natürlich mittlerweile, dass ihre Familie in Lebensgefahr ist natürlich.
Genau,
das
die hat
voll
den,
auf dem Schirm und
den Hintergrund erfasst sozusagen.
Genau, ja. Die hat das komplett geschnallt, was Sache ist und will jetzt natürlich Maxine retten.
Und das bedeutet jetzt praktisch diesen Endkampf zwischen den beiden Frauen, also zwischen Kate und Esther und der kleinen Maxine, die ja immer noch dabei ist und ein Trauma nach dem anderen erlebt. Irgendwie landen die beiden da bei dem See vor dem Haus, der ist gefroren, ist ja Winter und brechen ein. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, es ist halt ein wüstes Gekämpfe und man fragt sich jetzt, wer taucht wieder auf? Ist es die blöde Esther oder ist es Kate? Und Gott sei Dank, Es ist Kate.
Ja, Kate versucht sich dann so ein bisschen aus dem Loch, aus diesem Wasserloch rauszuziehen und natürlich ist er noch nicht weg, ne? Die ist dann natürlich wie im Horrorfilm immer so üblich, kommt die natürlich wieder, greift sie von hinten, ne? An den Beinen quasi, sie ist noch ein bisschen weiter tiefer in dem Eisloch drin und will natürlich Kate wieder zurückziehen in dieses Loch, um sie dann letztendlich töten zu können.
Genau, aber dann stellt sie schnell fest, sie hat eigentlich keine Chance. Kate ist schon zu weit rausgekrabbelt, ist schon zu sicher wieder auf der Eisoberfläche und dann fängt sie an, wieder die Kindernummer rauszuziehen. Also,
stimmt, Mami. Ja, Mami, du kannst mich doch hier nicht allein lassen.
So, ja, ne? Aber hallo, Leute, wenn jemand euch ungefähr ein halbes Jahr das Leben zur Hölle gemacht hat, euren Sohn fast getötet hätte, den Ehemann auf jeden Fall umgebracht hat und ihr wegen der Person auch noch fast in der Klapse gelandet wärt, würdet ihr dann sagen, natürlich ziehe ich dich da wieder raus? Ich glaube nicht.
Auf gar keinen Fall. Und Kate macht das auch nicht, sondern Kate tritt jetzt Esther volle Kanne ins Gesicht.
Oh, was für eine Genugtuung.
Und sagt dazu auch noch, ich bin nicht deine Mami. Und haut ihr volle Kanne ins Gesicht und bricht ihr damit das Genick. Und damit ist die Geschichte von Esther vorbei.
Endlich vorbei.
Endlich
Wir
vorbei.
Wir haben das richtig gefeiert. Gib's ihr.
Ja,
man wird ihr. Sehr gnadenlos in so Horrorfilmen
ja,
mit so Spooky Kids.
Natürlich würden wir das in echt nie befürworten. Das Nein. Muss man vielleicht an der Stelle dazu sagen. Das ist ein Film, es ist fiktiv. Ah, okay, alles klar.
Ja, als Horrorfilm-Zuschauer oder Zuschauerin kann man schon mal über seine normalen Moralvorstellungen hinwegsehen und sich einfach ärgern und jemanden ein schlimmes Ende wünschen.
Auf jeden Fall, zumindest für den Film, ne? Muss man dir mal so mal sagen.
Ja, ist der Film jetzt eigentlich gut ausgegangen oder schlecht? Also ich fand es natürlich gut, dass Esther jetzt wirklich im See versenkt ist. Aber ich war dann schon auch noch traurig, weil der John gestorben ist, muss ich sagen.
Ja, das ist wirklich traurig. Ne? Ja. Aber die beiden Kinder haben es überlebt. Mhm. Ne? Das ist auf jeden Fall...
Ja, aber stell dir vor, der arme Daniel, ne? Der kriegt jetzt dann erst, wenn er aus dem Krankenhaus kommt mit, dass sein Vater gestorben ist.
Ja, das ist wirklich sehr traurig. Ja. Das ist wirklich
Und die Maxine, die ist auch für den Rest ihres Lebens traumatisiert,
glaube ich. Auf jeden Fall, für den Rest ihres Lebens traumatisiert.
Ja, dafür ist Kate, hat sich zu einer richtigen Powerfrau entwickelt, ne?
Auf jeden Fall, ja. Kate hat auf jeden Fall da wahrscheinlich einiges gelernt, auch in der Zeit.
Ne? Never take the spooky kid.
Ja, auf jeden Fall. Never take the spooky kid.
Jetzt ist das eigentlich grammatikalisch richtig? Never take the spooky
kid? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, aber ist ja
egal.
Aber es muss jetzt so heißen.
Genau.
Das kam damals so authentisch, das ist jetzt einfach richtig so.
Das ist einfach so.
Ja, und was sagen wir jetzt zu diesem Film, Neil?
Also, genialer Film. Ich find ihn wirklich genial. Hammer. Er ist natürlich horrormäßig jetzt eher so Psycho-Horror, ne? Das heißt also so richtige Horror-Schock-Momente. So ganz viele sind es jetzt nicht. Ein paar sind schon dabei.
Schreckmomente, ja.
Schreckmomente sind schon ein paar dabei.
Eklige, schreckliche.
Ja, es sind schon auch ein paar eklige düstere. Momente. Düstere, vor allem düster, ne? Ja. Also vor allem so auf der emotionalen, psychischen Ebene sind da schon einige.
Und eben dieser krasse Wow-Effekt, der ist wirklich... Ich weiß gar nicht, da wäre ich nie drauf gekommen, niemals. Ich meine, das war ja auch sehr abstrakt, ne, mit dieser Hormonstörung, von der man noch nie was gehört hat, dass das sowas machen oder geben kann, ne, dass jemand irgendwie einfach aussieht wie ein Kind oder halt nicht wie eine Frau. Aber auf jeden Fall wirklich starke Wendung in diesem Film.
Ja, wirklich starke Wendung. Und ist auch also wirklich ein guter Film. Kann man sich auf jeden Fall, ich meine, wir gehen mal davon aus, dass ihr ihn jetzt auch gesehen habt, ne? Weil sonst würdet ihr euch die Folge nicht anhören. Für den Fall, dass ihr sie doch angehört habt, ohne den Film gesehen zu haben, dann sorry für den
Spoiler,
aber...
Schaut ihn euch trotzdem an.
Ihr könnt euch trotzdem anschauen. Vielleicht entdeckt ihr ja das eine oder andere, auch wenn ihr es schon wisst, weil wir...
Alles haben wir auch gar nicht verraten.
Nee, wir haben nicht alles verraten, aber so die Grundstory natürlich. Ne?
Aber lass uns doch mal den Gruselfaktor machen.
Ja, Gruselfaktor, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so hoch, 4, 5?
Nein, ein bisschen mehr.
Meinst du?
Ja, das sind schon, also man...
Ja gut, wenn man die psychische Ebene mit reinbringt, ja, natürlich dann schon. Ne?
Das sind auch so ein paar Schreckmomente. Man denkt immer, Esther ist überall.
Okay.
Und guckt zu und stimmt, weiß
ja.
alles.
Sie weiß so. Ja auch immer alles irgendwie.
Ja.
Mhm.
Ja, ist ja auch eine erwachsene Frau, die sich in eine Familie eingeschleust hat und so tut, als wäre sie 9. Ja, übrigens, wenn man das weiß und den Film nochmal anschaut, dann weiß man das ja die ganze Zeit und denkt immer, boah krass, die spielt gerade mit ihrer kleinen Schwester, aber ist gar nicht 9 Jahre alt. Das ist alles auch sehr komisch dann.
Ja, das stimmt, das ist schon wirklich. Also was gut, würdest du sagen?
6.
6.
Weil es ist wirklich so, ich finde schon, dass man sich sehr fürchtet vor auch diesen Bildern, wo sie dann alt wird oder älter aussieht und so heruntergekommen und auch die Vorstellung, was sie alles angerichtet hat und diese gruseligen Zeichnungen.
Ja, das stimmt.
Drückt halt auf die Psyche, ne?
Ja, das drückt auf die Psyche, das auf jeden Fall, ja. Okay, dann sagen wir Gruselfaktor 6.
Ja.
Gesamtbewertung für den Film ist aber ganz klar auf jeden Fall höher. Das wäre ja schon irgendwo bei 9, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also 9 Punkte für die Handlung, ne?
Ja, der ist schon richtig, richtig gut. Also kann man empfehlen, muss man empfehlen, sollte man gesehen haben.
Wir empfehlen ihn auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und damit sind wir auch am Ende von unserer heutigen Folge angekommen. Ah, eine kleine Randnotiz noch, das habe ich nämlich gelesen. Das ist wohl dieses Jahr, 2022, soll wohl ein Nachfolgerfilm für den, ne, davon kommen.
Das hast du mir überhaupt nicht erzählt.
Das habe ich, das wollte ich nicht für die Folge.
Das ist eine Überraschung auch für mich, juhu.
Ja, also da soll es wohl einen Nachfolgefilm geben, also The First Kill oder sowas heißt er dann, Orphan First Kill. Also da wird dann die Geschichte davor scheinbar wahrscheinlich erzählt. Ja, muss ja, weil sie ist ja gestorben.
Ah, ja, natürlich.
Also,
ja.
Und auch die Darstellerin soll wieder dabei sein.
Das ist natürlich sehr gut, weil das eine sehr tolle Darstellerin war. Übrigens war sie damals auch ein Kind und man hat praktisch sie als ältere Frau dann geschminkt, nicht umgekehrt. Könnte ja auch sein, dass man eine erwachsene Schauspielerin nimmt und schminkt sie kindlich, aber ich glaube, das geht dann gar nicht so gut. Die haben das auf jeden Fall ganz klasse gemacht und man glaubt eigentlich beides, die Kinderrolle und auch die Erwachsenenrolle. Also wirklich, finde ich gut, ich freue mich, dass es einen zweiten Teil geben wird.
Ja, da freue ich mich auch drauf, aber der kommt ja erst irgendwann in diesem Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber den gucken wir dann an, Neil.
Den gucken wir dann an. Genau, so. Aber für heute sind wir am Ende angekommen.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der heutigen Episode von Blutkreislauf und hoffen auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.
Genau. Also dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, gute Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr den hört. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.